Ja, man denkt, man ist kerngesund, aber irgendwie merkt man, dass etwas nicht ganz stimmt. Und dann ist oft das Thema eine stille Entzündung, die im Körper lauert, die eventuell Verheerendes anrichtet. Und stille Entzündungen sind nämlich, so wie wir sie auch schon nennen, still, silent inflammation. Es sind die Entzündungen, die wir nicht merken. Wir wissen alle Entzündungen, wenn wir sie an der Hand haben oder irgendwelche offensichtlichen Entzündungen haben, sind die ganz, ganz schrecklich. Aber die stillen Entzündungen sind auch sehr gefährlich, weil sie im Kleinen lauern, im Körper drin und sie sehr schwer zu erkennen sind, einfach so von außen. Bei uns geht es grundsätzlich gut. Und genau darum geht es heute. Wir sprechen mit Chefarzt Robert Schmidt darüber, wie können wir stille Entzündungen entdecken? Was sind stille Entzündungen überhaupt und warum sind sie eigentlich so gefährlich? Deswegen viel Spaß mit dieser Folge.
Was wäre, wenn die beste Medizin nicht entweder Natur oder Wissenschaft wäre, sondern beides? Willkommen bei Schulmedizin trifft Naturheilkunde. Hier bauen wir Brücken zwischen Tradition und Innovation, zwischen Labor und Leben für Ihre Gesundheit. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen zum Podcast Schulmedizin trifft Naturheilkunde. Ich sitze hier heute mit Robert Schmidt, Chefarzt der größten Klinik für integrative Medizin. Und wir sprechen über ein extrem spannendes Thema heute. Und es ist nämlich eins, was wahrscheinlich jeden betrifft. Es ist das Thema stille Entzündungen, also Silent Inflammation. Und es ist wirklich ein Thema, wo du ja auch sehr passioniert dabei bist und es einfach als Thema auch täglich in der Praxis siehst. Und ja, darüber sprechen wir, weil ich glaube, es ist etwas, was sicherlich schon einige von gehört haben, aber noch nie aus der Perspektive, wie man auch wirklich damit Naturheilkunde, aber in der Kombination mit Schulmedizin, das Ganze für die Patienten deutlich verbessern kann und na, die Risiken, die dadurch entstehen, natürlich auch massiv minimieren kann. Deswegen starten wir einfach mal rein. Ich würde sagen, was ist denn eigentlich das Thema, also was sind stille Entzündungen überhaupt?
Ja, also Silent Inflammation oder stille Entzündung, das sind niedrigschwellige chronische Entzündungen im menschlichen Körper, die man jetzt gar nicht unbedingt massiv merken muss, vielleicht gar nicht bemerkt, die aber tatsächlich langfristig ein Risikofaktor für die Entwicklung chronischer Erkrankungen darstellen. Und viele Patienten entwickeln auch unspezifische Symptome, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, vielleicht diffuse Muskelstörungen. Also man kommt nicht unbedingt immer gleich drauf, dass man eine stille Entzündung haben könnte. Es gibt so indirekte Hinweise. Und es wäre aber schon lohnenswert und wichtig herauszufinden, ob man eine stille Entzündung hat. Denn wenn man die dann beseitigt, behandelt, kann man chronischen Erkrankungen langfristig vorbeugen.
Aber eine stille Entzündung würde ich nicht merken oder an Schmerzen, das ist ja nicht der Weg, wie ich das entdecken würde, oder?
Also es kann ganz unspezifische Symptome machen, die man vielleicht jetzt gar nicht so intensiv auch wahrnimmt, dass man sich vielleicht nicht richtig fit fühlt, dass der Schlaf möglicherweise nicht optimal erholsam ist. Ja. Dass man vielleicht auch ein bisschen eine Neigung hat zu Gelenksteifigkeit oder hier und dort zwickt es mal. Dass man vielleicht sich wundert, dass man eher tendenziell Gewicht zunimmt. Dass man manchmal vielleicht unerklärliche Heißhungerattacken hat. Also eigentlich unspezifische Symptome, bei jedem ganz unterschiedlich intensiv ausgeprägt. Mancher hat vielleicht gar keine Symptome. Und wenn, dann auch nicht so, dass man gleich hellhörig wird und sagt, Mensch, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Deswegen muss man eben tatsächlich ganz bewusst eigentlich auf dieses Thema gucken und der Sache dann ganz gezielt nochmal nachgehen.
Aber ist es denn, wenn ich es nicht spüre und es nicht wehtut, ist es dann überhaupt gefährlich?
Also es ist in dem Sinne schon gefährlich, denn eine chronische Entzündung belastet den Körper. Die verbraucht quasi Energie, die stresst das Immunsystem. Viele Funktionen des Körpers werden ein bisschen durcheinander gebracht. Es ist jetzt nicht akut gefährlich, aber auf lange Sicht ist es ein Risikofaktor für die Entwicklung chronischer Erkrankungen. Das sind nämlich ganz oft Entzündungen daran beteiligt. Also zum Beispiel auch bei der Arteriosklerose, bei kardiovaskulären Erkrankungen sind auch diese niedrigschwelligen entzündlichen Vorgänge ganz entscheidend, zum Beispiel an der Entwicklung von Gefäßverkalkungen entwickelt. Ja. Und es ist nicht so, dass dann diese Silent Inflammation die alleinige Ursache wäre für die Entwicklung eines Herzinfarktes, aber es ist eben ein Faktor, der auf lange Sicht die Entstehung begünstigt.
Ja.
Deswegen nicht in Panik verfallen. Es ist jetzt keine akute, hochgradige Infektion, die man jetzt innerhalb von wenigen Tagen mit starken Medikamenten und sofort effektiv behandeln muss, sondern es ist was man in Ruhe mal anschauen kann,
ja,
analysieren kann. Und wenn man dann feststellt, okay, es ist bei einem individuell tatsächlich vorliegend, dann kann man auch ganz in Ruhe sich Maßnahmen überlegen, wie man dagegen vorgehen kann. Und das erstreckt sich dann auch über viele Wochen und Monate. Das ist dann nichts, was in einem Hauruck-Verfahren passiert. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, das auf dem Schirm zu haben.
Betrifft es denn viele Menschen oder ist es eher eine Ausnahmeerscheinung, die Silent Inflammation oder die stille Entzündung?
Ja, also man schätzt, dass etwa 25-50% der Bevölkerung, wow, betroffen sind. Mhm. Und das ist sicherlich auch jetzt kein kontinuierlicher Zustand, der über viele Jahre konstant ist und der eine hat's und der andere hat's nicht,
ja,
sondern da kommen natürlich Lebensumstände dazu, vielleicht andere Erkrankungen, man muss vielleicht Medikamente einnehmen, der Lebensstil spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle und es kann eben sein, dass man dann in einer Phase seines Lebens irgendwann mal eine chronische, niedrigschwellige Inflammation entwickelt. Mhm. Das kann sich dann vielleicht auch von selber wiedergeben. Aber es heißt nicht, dass die eine Hälfte ist toujours betroffen und hat das jetzt fix, ja, und die andere Hälfte braucht sich um dieses Thema gar nicht kümmern, sondern ist quasi Ausdruck eigentlich einer Belastung des Körpers, die dann sich dadurch zum Ausdruck bringt, dass das Immunsystem eben etwas aus dem Gleichgewicht gerät, mhm, und eigentlich ja so chronisch sich in einer ganz leichten Entzündungssituation befindet. Ja. Und das übt einfach auf alle Organsysteme einen Stress letztendlich aus. Und langfristiger Stress unterstützt eben dann die Entwicklung chronischer Probleme.
Ja, spannend. Ich habe jetzt schon mehrfach den Begriff Silent Inflammation in den Mund genommen. Das ist ja sicherlich der englische Begriff dafür. Aber wie wird dieser auch, ich sag mal, international und auch in der Forschung verwendet? Weil ich glaube, das ist auch erst so seit den 2000er Jahren überhaupt wirklich auch in der Medizin gesprochen wird von dem Thema Silent Inflammation. Also es ist jetzt so nicht was wirklich lange bekannt ist, sondern eher sich langsam in den Weg reinfindet. Und genau, wie würdest du das bezeichnen, vor allem im Bereich der, ich sag mal, Forschung, wie dieser Begriff verwendet wird?
Ja, also im Endeffekt kam man so in den 1990ern ungefähr auf das Thema Silent Inflammation, niedrigschwellige Entzündung. Jetzt fällt mir der andere Begriff nicht mehr ein.
Wie meinst du?
Low-Grade Inflammation.
Low-Grade Inflammation, ja.
Low-Grade Inflammation, genau. Also im Endeffekt, man ist überhaupt erst in den 1990er Jahren darauf, mhm, gekommen, dass möglicherweise so chronische, niedrigschwellige Entzündungen eine Rolle spielen könnten. Dann hat man so in den 2000er Jahren den Begriff definiert, mhm, und man sagt schon auch in der Wissenschaft Silent Inflammation, aber etablierter ist eigentlich die Low-Grade Inflammation.
Okay. Ja. Das ist ja wahrscheinlich auch die richtigere Bezeichnung, oder? Weil die Silent Inflammation find ich persönlich einen guten Begriff, weil sie so dem Endbenutzer klar macht oder dem, mhm, Betroffenen, die spürst du nicht, deswegen ist sie silent. Aber Low-Grade Inflammation ist eigentlich das Richtige, weil du hast ja entweder eine kleine, also wenig Entzündung, also entweder hast du keine Entzündung, wenig Entzündung, Mittelentzündung oder viel Entzündung. Deswegen ist,
genau,
Low-Grade ja eigentlich,
genau,
die richtige Beschreibung.
Genau,
ne?
Silent Inflammation ist halt schön plakativ,
genau,
dann kann sich jeder auch was drunter vorstellen. Und wissenschaftlich vielleicht korrekter wäre Low-Grade Inflammation.
Ja, sehr spannend. Lass uns mal drüber sprechen, ab wann man eigentlich von einer stillen Entzündung oder Low-Grade Inflammation oder auch Silent Inflammation spricht. Und zwar gibt es ja den ganz spannenden CRP-Marker. Den kannst du auch gerne nochmal erklären und dann einfach mal sagen, ab wann befindet man sich da eigentlich in diesem Bereich?
Also CRP ist die Abkürzung für C-reaktives Protein. Das ist ein Entzündungseiweiß, was in der Leber synthetisiert wird und eine Antwort des Immunsystems, aber auch des Körpers an sich auf Stress darstellt. Das heißt also, die klassische Stresssituation für das Immunsystem wäre natürlich ein Infekt, eine Entzündung. Dann steigt dieser Wert im Blut an. Man kann das dann auch messen. Es kommt zu einem CRP-Anstieg. Und bei manifesten bakteriellen, viralen Infekten mit Fieber, also der klassischen akuten Infektion, steigt er auch sehr deutlich an, der Wert. Es gibt dann einen etablierten Cut-off-Wert, wo man gesagt hat, naja, also wenn der nicht überschritten wird, dann kann man wohl sagen, es liegt jetzt keine akute Entzündung vor. Da hatte man natürlich noch nicht so ganz feine Messmöglichkeiten und eben auch noch nicht die Idee und die Vorstellung der Silent Inflammation oder Low-Grade Inflammation. Und heute graduiert man die Einteilungen des CRPs noch mal viel feiner. Okay. Und wo man früher gesagt hat, okay, ab diesem Wert und drunter sagt man einfach, es liegt keine Entzündung vor, kann man jetzt eben noch feiner differenzieren und sagen, okay, da gibt es eben noch mal einen Bereich, da haben wir schon eine leichtgradige Aktivität. Und der tatsächliche Marker, dass keine Inflammation, auch keine niedriggradige vorliegt, liegt tatsächlich noch mal deutlich niedriger. Mhm. Also man hat quasi noch mal eine feinere Graduierung eingeführt. Und die Tests, die dann tatsächlich auch auf diesem Level hochspezifisch messen können, die bezeichnet man dann als hochsensitive CRP-Tests, mhm. High-Sensitive CRP. Und dann kann man das nochmal feiner differenzieren.
Nur mal eine Frage direkt zum Test. Gehen wir bestimmt detaillierter auch nochmal später drauf ein. Aber macht es Sinn, den CRP einmal zu bestimmen oder macht es Sinn, ihn, wenn man besonders dann eventuell dort eine vorliegende Erkrankung hat, ihn mehrfach in einem bestimmten Zeitraum zu messen, um eine genauere Messdaten zu haben? Ich frage nur aus dem Sinne, weil ich weiß, manche Werte sind mal hoch, mal niedrig. Ja? Zum Beispiel, was ist da ganz spannend, also bestimmte Körperwerte, die verändern sich über den Tag schon so massiv, dass man je nachdem, wann man misst, man unterschiedliche Werte bekommt. Wollte ich nur fragen, beim CRP weiß ich es nicht, wie ist es da?
Also beim CRP ist es so, dass ja nicht nur eine akute Entzündung den Körper stresst, ja, sondern ein CRP-Wert kann zum Beispiel auch ansteigen nach einer intensiven körperlichen Belastung, wenn also quasi kleinste Muskeltraumata entstehen, zum Beispiel der klassische Muskelkater, ja, dann steigt im Rahmen der Reparaturvorgänge auch das CRP ganz, ganz leicht an. Okay. Oder zum Beispiel, wenn wir operiert worden sind, ja, ja, oder wenn wir in einer anderen Stresssituation sind, oder zum Beispiel hängt es auch vom Hormonhaushalt ab. Mhm. Also es gibt immer kleine Schwankungen. Deswegen wäre es zum einen wichtig, dieses hochsensitive CRP in einer Situation zu messen, wo man vielleicht in den letzten 48 Stunden nicht eine außergewöhnlich hohe Belastung hatte, weil dann könnte er verfälscht sein. Und es macht natürlich schon Sinn, dann zumindest in größeren Abständen auch mal Verlaufskontrollen zu machen. Geringe Schwankungen lassen sich grundsätzlich sowieso nicht vermeiden. Das heißt, die Wahrheit wird immer irgendwo so ein bisschen in der Mitte liegen. Aber man muss es jetzt nicht an einem Tag, sage ich jetzt mal, fünfmal messen, sondern da reicht dann schon die einmalige Abnahme. Mhm. Aber im Verlauf der Monate wird sich das dann sicherlich noch ein bisschen korrigieren, einordnen.
Ja, spannend. Danke. Mhm. Beim Thema der stillen Entzündung ist für mich nochmal die Frage, ist sie denn immer gefährlich oder kann sie auch komplett harmlos verlaufen? Das ist nämlich gerade auch angesprochen, dass sie auch eventuell sogar wieder von selbst verschwinden kann. Und da wäre mal interessant zu hören, wie deine Einschätzung da ist und vor allem auch, wie du es natürlich gesehen hast in der Praxis, wie da die Verläufe stattfinden.
Ja, also die stille Entzündung ist eben ein Risikofaktor. Natürlich weiß man jetzt auch bei einem Risikofaktor nicht genau, wie hoch ist jetzt meine individuelle Wahrscheinlichkeit, dann tatsächlich eben ein gesundheitliches Problem zu entwickeln. Da kommen dann natürlich auch nochmal viele andere Faktoren dazu und geben ein Gemengebild. Aber es wäre auf jeden Fall lohnenswert, wenn man eine stille Entzündung vermutet oder tatsächlich auch festgestellt hat, gemessen hat, dann tatsächlich sich zu überlegen, wie ich das beseitigen kann. Also dann wäre es wirklich lohnenswert und empfehlenswert, dann auch was dagegen zu tun. Und das werden wir ja auch noch im Verlauf sehen. Man kann tatsächlich auch eine ganze Menge dagegen tun, ohne dass man jetzt tatsächlich schwerwiegende Medikamente einnehmen müsste.
Ja, ja, spannend auf jeden Fall. Deswegen, die Frage ist natürlich auch, Stoffwechsel hat da natürlich sicherlich einen Einfluss drauf. Und dann vor allen Dingen kommen wir auf das böse viszerale Bauchfett. Welche Rolle spielt das bei der Silent Inflammation? Weil da hört man ja auch ganz, ganz Schlimmes zum viszeralen Bauchfett. Also nur um es zu erklären, Fett haben wir sicherlich überall, aber es geht vor allem um das viszerale Bauchfett, sitzt hier um die Organe rum, also es ist nicht in der Außenschicht, sondern hinter der Außenschicht und sitzt vor allen Dingen um die Organe rum und ist dadurch höchst problematisch, denke ich mal. Aber sag uns gerne, was das im Zusammenhang mit dem, mit der Silent Inflammation zu tun hat.
Also Fettgewebe, hat man festgestellt, ist fast schon so ein bisschen wie eine Drüse, eine endokrine Drüse. Und im Fettgewebe entstehen auch Entzündungsmediatoren. Und Fettgewebe an sich, das Vorhandensein von Fettgewebe ist quasi schon mal ein Treiber einer latenten, stillen Entzündung.
Ja.
Und besonders risikoreich hierfür ist eben das sogenannte viszerale Fett.
Ja.
Im Endeffekt, wenn man jetzt da ein bisschen ins Detail geht, kommt es eben dazu, wenn vermehrt Fett eben eingelagert wird oder anfällt, dann nimmt die Durchblutung der einzelnen Fettzellen, weil die ja mehr Platz brauchen, die nimmt eben ein bisschen ab. Dadurch entsteht dann in bestimmten Arealen des Fettgewebes ein Sauerstoffmangel, das ist wieder ein oxidativer Stress, dann kommt es wieder zu entzündlichen Reaktionen und das ist dann ein möglicher Trigger eben für eine stille Entzündung. Und das Gemeine ist natürlich, dass man zum Beispiel nach diesem altbekannten Body Mass Index gar nicht unbedingt ausschließen kann, dass ein Mensch mit normalem Body Mass Index nicht vielleicht doch auch viszerales Fett hat. Und da gibt es diese schöne Variante, die abgekürzt wird mit TOFI. Thin outside, fat inside.
Okay.
Also das heißt, im Prinzip sind die Menschen eigentlich normalgewichtig, haben aber tatsächlich dann doch relevantes Bauchfett. Also normalgewichtig, vielleicht deswegen, weil sie zum Beispiel wenig Muskulatur haben.
Ja.
Dann im Endeffekt wirklich eine prädisponierte Fettanlage eben im Bauchbereich. Also gar nicht so sehr die Neigung jetzt vielleicht an den Hüften, Oberschenkeln oder vielleicht gleichmäßig am ganzen Körper Fett anzulagern. Sodass dann der Eindruck entsteht, Mensch, der ist doch normalgewichtig. Das allerdings nur, weil er vielleicht auch wenig Muskulatur hat. Und dann ist er jemand, der aber dazu neigt, genau hier im Bauchbereich Fett anzulagern. Dann gibt sich vielleicht eher so eine Apfelform, würde man beschreiben, am Bauch. Ja, Bierbauch ist schon ein großer Apfel. Genau. Hier kann man zum Beispiel dann auch den Taillenumfang messen, so als Hinweis nehmen. Aber das heißt, es ist nicht nur was, dieses viszerale Fett oder Bauchfett, was jetzt den ganz offensichtlich massiv Übergewichtigen betrifft, sondern da muss man auch noch mal etwas genauer hingucken.
Ja, ist spannend. Ne? Das heißt, da bin ich halt quasi auch als Schlanker, kann ich dann halt eine chronische Entzündung haben wegen dem viszeralen Bauchfett, weil es halt auch, ich glaube, davon braucht man auch gar nicht so viel. Das sind ja jetzt nicht 20 Kilo, sondern es sind dann 1-2 Kilo viszerales Bauchfett, die dann schon diesen Effekt auslösen.
Genau, ja.
Ganz wichtig, in eigener Sache, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, wenn Sie diese Informationen nützlich finden, die Sie hier hören, dann teilen Sie doch den Podcast auch mit anderen Freunden oder Bekannten, denen dieser Podcast weiterhelfen könnte. Und lassen Sie natürlich gerne ein Like da. Ein Abo freut uns natürlich auch und eine positive Bewertung ist natürlich für uns eine absolute Wertschätzung. Deswegen, wenn Sie dafür Zeit finden, freuen wir uns da wirklich sehr drüber. Und das hilft natürlich diesem Podcast massiv weiter, dass wir weiterhin ganz, ganz tollen Inhalt produzieren können und natürlich auch diesen weiter nach draußen bringen kann. Wo verläuft denn die Grenze zwischen normaler Immunaktivität und, ich sag mal so, der klinischen relevanten Silent Inflammation? Und wie würdest du jetzt auch vor allem Überdiagnosen vermeiden, um auch noch ein bisschen sozusagen so ein bisschen die Spannung wieder rauszunehmen, dass nicht alle das sofort haben?
Ja, ja, genau. Also man muss natürlich sagen, in gewisser Weise ist das ja eine fließende Grenze. Mhm. Also das heißt, unser Immunsystem ist natürlich eigentlich immer in gewisser Form aktiv. Und es ist ja auch wichtig, ja. Wir müssen uns ja auch verteidigen können. Und es ist ein ständiges Spiel, Zusammenspiel von Faktoren, die das Immunsystem sozusagen ein bisschen anheizen, stimulieren, damit es eben auf der Hut ist und sofort reagieren kann, wenn erforderlich. Und bremsenden Faktoren, die dafür sorgen, dass es eben nicht zu einer überschießenden Reaktion kommt. Und das sind ganz komplexe Stoffwechselprozesse und hormonelle Regelkreisläufe, die eben auf ganz vielen verschiedenen Ebenen ganz leicht außer Takt geraten können. Aber es gibt jetzt nicht den einen ganz klassischen Cut-off-Wert, wo man dann sagen könnte, naja, bis dahin war alles 100% gut und ab dann ist es einfach nicht mehr in Ordnung. Das sind fließende Übergänge. Aber bei diesem High-Sensitive-CRP-Wert, da nimmt man so ein bisschen so diese Schwelle, wenn es unter 1,0 Milligramm pro Liter ist, dann ist man schon sehr, sehr glücklich. Und darüber fängt so langsam der Bereich der Silent Inflammation an. Ja. Aber es ist zum Beispiel auch so, dass sich diese Aktivität des Immunsystems, also man weiß zum Beispiel auch, mit zunehmendem Lebensalter kommt auch die Immunbalance ein bisschen durcheinander. Okay. Also das heißt, mit zunehmendem Lebensalter gelingt dieses Einbremsen des Immunsystems immer schlechter.
Ja.
Das heißt, im höheren Lebensalter entwickelt man tatsächlich dann auch nochmal sehr gerne so eine Silent Inflammation. Ja. Das hilft einem dann leider nicht gegen Infekte, weil dieses so ständig etwas überaktive Immunsystem dann halt ineffektiver ist, wenn es wirklich richtig gebraucht wird. Auf der anderen Seite haben wir eben dann tatsächlich die Belastung für den Körper durch die chronische Inflammation. Und man weiß zum Beispiel bei den Centenarians oder Super Centenarians, die haben viele Mechanismen in ihrem Körper, mit denen es besser gelingt, diese Überstimulation des Immunsystems unter Kontrolle zu halten. Ja. Und das scheint tatsächlich eben dann auch ein Faktor zu sein, um die Lebenserwartung positiv zu beeinflussen. Und was auch ganz spannend ist, man hat zum Beispiel bei Mäusen mit starken immunsuppressiven Medikamenten das Immunsystem unterdrückt und hat gesehen, dass diese Mäuse tatsächlich länger gelebt haben als die Mäuse, bei denen man das eben nicht gemacht hat. Mhm. Das kann man natürlich bei Menschen nicht machen, weil so ein Medikament hätte natürlich dann wieder viele andere Nebenwirkungen. Das war ja sozusagen unter ganz spezifischen Laborbedingungen, aber da sieht man, auch bei der Maus scheint es eine Rolle zu spielen, dass diese Immundysbalance dann auch biologische Alterungsprozesse und das Entstehen von Erkrankungen begünstigt. Und das nennt man auch Inflammaging im Prinzip, so diese Kombination aus Inflammation und Aging.
Super spannend. Ist denn die chronische Inflammation dann auch dafür verantwortlich, wenn wir das Immunsystem die ganze Zeit stimulieren, dass wir dadurch auch Autoimmunerkrankungen bekommen können?
Genau, also das kann natürlich auch ein Trigger sein für Autoimmunerkrankungen. Also das heißt, das Immunsystem, ja, könnte man sich fast vorstellen, ist so ein bisschen wie der Tiger im Zirkus.
Ja.
Also das heißt, für vieles natürlich ganz wichtig und gut, aber gleichzeitig muss man es natürlich auch im Zaum halten und regulieren und gut planen, wie das zum Einsatz kommt. Und wir haben praktisch in unserem Immunsystem ja so ein ständiges Kontrollbedürfnis, dass eben nicht Autoimmunität entsteht, dass aber gleichzeitig zum Beispiel latente Infekte in Schach gehalten werden, dass das Immunsystem auf der einen Seite schnell und effektiv reagieren kann, wenn es wirklich gebraucht wird, aber dann auf der anderen Seite eben auch nicht chronisch überaktiv ist. Und da spielen ganz, ganz viele Regelfaktoren eben eine wichtige Rolle.
Ja, spannend. Lass uns doch mal auch zum Thema kommen, wie man eigentlich zur, ja, also der Weg zur chronischen Entzündung und zur Silent Inflammation kommt. Welche Ursachen führen denn am häufigsten zur Entstehung von stillen Entzündungen im Körper?
Ja, also das sind tatsächlich eben die Lebensumstände in erster Linie. Also das heißt, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist zum Beispiel die Ernährung. Mhm. Ja, also wir wissen, es gibt Ernährungsfaktoren, die pro-entzündlich wirken, die latente Entzündungen stimulieren können. Und das hat leider oder vielleicht auch glücklicherweise, weil man es ja erkannt hat und dann auch was dran ändern kann, ganz viel auch mit der westlichen Art der Ernährung zu tun. Ja, also wir haben eben viele ungesunde Fette zum Beispiel. Wir haben oft schnell resorbierbare Kohlenhydrate, also das heißt Nahrungsmittel mit einem hohen glykämischen Index, was dann wieder pro-entzündlich wirkt. Wir haben oft sehr nährstoffarme und weit verarbeitete Lebensmittel. Ja. Und Ernährung spielt da eine ganz wichtige Rolle. Nicht nur, dass man vieles ein bisschen reduzieren und weglassen könnte über die Ernährung, was eine Entzündung fördert, sondern natürlich könnte man über die Ernährung dann auch viel noch zunehmen und aufnehmen, was gegen eine Silent Inflammation wirken könnte. Ja. Ja, eben gesunde Fette, Antioxidantien, sekundäre Pflanzenstoffe, Ballaststoffe spielen eine wichtige Rolle.
Ja. Sind irgendwelche Stoffe, die wirklich ganz extrem fördernd sind? Also ganz besonders Lebensmittel, die man vermeiden sollte?
Also das sind auf der einen Seite eben vor allem Lebensmittel mit tierischen Fetten.
Okay, interessant. Ja.
Dann ungünstig sind auch die sogenannten gesättigten Fette, Transfette, die zum Beispiel dann auch oft in Backwaren enthalten sind zum Beispiel. Also es sind nicht nur die klassischen tierischen Produkte im Endeffekt. Dann natürlich Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index, also das heißt quasi zuckrige oder süße Lebensmittel. Es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt pauschal sagen könnte, Obst ist nur gesund, sondern Obst hat natürlich auch einen gewissen glykämischen Index mit dem Fruchtzucker. Fruktose, genau. Und wir haben halt oft hochverarbeitete Lebensmittel. Das heißt, das sind im Prinzip alle Nährstoffe, alle Ballaststoffe, die eigentlich auch einen positiven Effekt haben könnten, dann schon so weit eliminiert, dass tatsächlich dann relativ wenig übrig bleibt, außer tatsächlich einer hochkalorischen Nahrung. Und deswegen haben wir da, hätten wir eigentlich einen sehr, sehr guten Draht, viel positiv zu beeinflussen.
Ja, total. Das heißt also, ich meine, das ist, glaube ich, den meisten gar nicht bewusst, dass in Backwaren Transfette drin sind. Ich meine, jeder hat wahrscheinlich schon mal gehört, Transfette sind böse. Aber das würde man jetzt eher, ich glaube, so Chips, Erdnüssen, sowas zuschreiben.
Ja. Genau, da auch.
Und
da
jetzt
auch
nicht spezifisch Backwaren. Also sehr, sehr spannend. Und dann bestehen Backwaren natürlich noch komplett aus Kohlenhydraten eigentlich. Teilweise natürlich extrem hoch verarbeitet schon mal. Das heißt also, der Kern des Weizen oder was verwendet worden ist natürlich auch dann massiv zermahlen zur schnellen Aufnahme. Genau. Das erhöht natürlich nochmal, das hattest du nämlich gerade gesagt, schnell verarbeitbare Kohlenhydrate. Ich meine, ist genial, wenn wir gerade einen Marathon laufen, dann ist das sinnvoll.
Ja,
genau. Aber wenn wir jetzt gerade hier, wir beide sitzen auf dem Sofa, dann ist das wahrscheinlich nicht das Beste zu essen.
Genau. Und was auch ganz wichtig ist, tatsächlich Ernährung beeinflusst natürlich logischerweise auch den Darm. Mhm. Und der Darm spielt oft bei Silent Inflammation eben auch eine ganz wichtige Rolle. Mhm. Der Darm ist ja quasi unsere größte Austauschfläche mit der Umwelt und über den Verdauungstrakt haben wir natürlich ständig Kontakt mit Nahrungsmitteln, aber auch mit exogenen Toxinen, chemischen Zusätzen, Lebensmittelzusätzen und wir haben eine hochspezialisierte Darm-Schleimhautbarriere, die muss sozusagen dafür sorgen, dass das, was wir gut gebrauchen können im menschlichen Körper, dass das auch wirklich aufgenommen wird. Aber eben Dinge, die wir jetzt nicht so gut gebrauchen können, die vielleicht sogar belastend sind, idealerweise eben im Darm verbleiben und wieder ausgeschieden werden. Und da spielt natürlich eine intakte Darmschleimhaut eine wichtige Rolle. Dann natürlich auch der Schleim an sich, ja, deswegen heißt es ja Darmschleimhaut, und die Mikrobiota, also die Darmflora.
Ja.
Wenn das alles gut funktioniert, dann sind wir über unseren Darm bestmöglich geschützt, dass nicht Stoffe in unseren Körper gelangen können, die da nicht reingehören, die dann nämlich vor allem tatsächlich Entzündungen auslösen, sodass der Darm wirklich eine potenzielle Eintrittspforte für eine Silent Inflammation eigentlich darstellt.
Ist das dann schon Leaky Gut?
Das würde dann eben als Leaky Gut bezeichnet.
Okay, weil also quasi das öffnet, der Darm ein bisschen, also durchlässiger wird und dadurch falsche Stoffe reinlässt?
Genau, also das ist quasi diese Darm-Schleimhautbarriere, die dann im Endeffekt durchlässiger wird für die Stoffe, die man eigentlich gerne draußen halten würde. Und das können natürlich bestimmte Nahrungsmittelbestandteile sein, die dann vielleicht auch so Nahrungsmittelallergien nochmal triggern im Endeffekt. Ja. Das sind dann natürlich Schadstoffe. Aber das Spannende ist auch, natürlich, wir haben unzählige Bakterien physiologischerweise in unserer Darmflora. Und natürlich entstehen auch bei den Bakterien ganz viele Stoffwechselprodukte. Bakterien zerfallen, entstehen neu. Und ein Problem sind sogenannte Lipopolysaccharide aus den Zellwandbestandteilen bestimmter Bakterien. Und wenn die in den menschlichen Körper gelangen, dann können die tatsächlich vor allem eben Entzündungen stimulieren. Ja. Und das heißt, ein Thema ist bei Silent Inflammation natürlich immer auch zu überlegen, okay, was sind denn bei mir vielleicht die Faktoren, die es triggern? Da müssen wir eigentlich bei jedem immer auch auf den Darm schauen. Haben wir da vielleicht so ein Leaky Gut-Syndrom? Ja. Denn hier kann man auch dann ganz gezielt was dagegen tun. Und wir sind ja eigentlich über die Ernährung dazu gekommen. Ja, die Ernährung an sich beeinflusst natürlich auch die Darmschleimhautbarriere. Ja, also das heißt, die ungesunde Ernährung begünstigt dann auch wieder das Leaky Gut, sodass dann das Ungesunde, was ich zu mir nehme, auch noch leichter in den Körper aufgenommen werden kann. Und das ist dann quasi so ein Teufelskreis. Und ich meine, die einfachste Variante, seinem Darm was Gutes zu tun, ist ja eigentlich schon mal eine ausgewogene, gesunde Kost. Mhm. Ja, Obst, Gemüse vor allem, möglichst verschieden auch, man sagt so, alle Farben sollten mal vertreten sein, dann ist auch für alle gewünschten Bakterienstämme was Gutes mit dabei. Und das ist also wirklich auch was man gleich mit berücksichtigen sollte.
Ja, spannend. Ist es denn so, wenn ich jetzt, also jetzt haben wir ja natürlich schon darüber gesprochen, was das alles sein kann und die Silent Inflammation auch ja gefährlich ist, aber ist sie denn immer symptomlos? Du hattest vorhin nämlich ein paar Sachen gesagt, wo man darauf achten kann. Vielleicht können wir da nochmal detailliert drauf eingehen, damit man sich so ein bisschen selber vielleicht mal überlegt, habe ich da vielleicht irgendwas gehabt, was vielleicht nicht ganz normal war, um dann eventuell dem Ganzen ein bisschen näher auf die Spur zu gehen.
Ja, also der Darm, haben wir ja gerade erwähnt, spielt natürlich schon mal eine wichtige Eintrittspforte für eine Silent Inflammation und natürlich kann sich das auch durch, aber eben dann wieder unspezifische Verdauungsprobleme bemerkbar machen. Der eine hat vielleicht vermehrt Blähungen, der andere eher eine Durchfallneigung, der andere eher Verstopfung, Inappetenz, vielleicht ein Gewichtsverlauf, den man sich nicht so hundertprozentig erklären kann. Denn so eine Silent Inflammation hat natürlich auch gleich wieder metabolische Auswirkungen. Also es entsteht eher eine geringere Sensitivität für Insulin. Ja, das begünstigt dann wieder ein vermehrtes Ausschütten von Insulin, also eine Hyperinsulinämie, was dann wieder dazu führt, dass man eben vermehrt dann tatsächlich auch wieder Fett anlagert. Ja. Also das heißt, da sind viele Regelkreisläufe, die dann eventuell gestört sind. Es kommen durch die chronische Entzündung auch andere Enzymsysteme eben in etwas andere Aktivitätslevels, sodass dann tatsächlich auch verschiedene Neurotransmitter, Botenstoffe für das zentrale Nervensystem nicht mehr in adäquater Menge produziert werden, sodass es dann vielleicht zu Schlafstörungen, zu einer depressiven Verstimmung kommen kann. Es kann sogar sein, dass eben neurotoxische Substanzen entstehen, die einfach dann zu Konzentrationsstörungen führen, zu neuropathischen Beschwerden eventuell, Muskelbeschwerden oder Gelenkschmerzen können eben mit assoziiert sein. Die können dann natürlich immer viele andere Ursachen haben. Aber es ist durchaus so, dass eine Silent Inflammation schon gewisse Symptome machen kann, aber eben leider unspezifisch und dann sicherlich auch nicht so akut und so beeindruckend, dass man gleich sagt, okay, jetzt muss ich aber zum Arzt gehen, sondern dass man vielleicht denkt, Mensch, heute bin ich irgendwie schlecht drauf oder muss mich mal wieder gescheit ausschlafen oder bin einfach nicht so leistungsfähig. Werde ich vielleicht alt oder so, aber es kann sich durchaus bemerkbar machen. Und was vielleicht auch ganz wichtig ist, wir haben ja sozusagen schon einmal die Ernährung angesprochen, aber tatsächlich sind natürlich auch die anderen Lebensstilfaktoren ganz entscheidend. Also zum Beispiel Stress, körperlicher Stress, exzessiver körperlicher Stress, also zum Beispiel auch eine sehr anstrengende körperliche Arbeit, die kontinuierlich eben mit einer starken Belastung einhergeht. Oder zum Beispiel auch Extremsport, weiß man mittlerweile auch, ist gar nicht so gesund, sondern ist tatsächlich auch eine Stressbelastung. Ja. Aber natürlich emotionaler Stress, psychischer Stress, ein gestörter Schlaf wirken sich aus. Dann, jetzt muss ich mal kurz überlegen.
Ja, zum Beispiel, also gibt es denn auch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen dabei, wenn du das mal anschaust? Also weil, wenn man vor allem so, ich meine, Männer und Frauen sind einfach unterschiedlich, auch hormonell natürlich komplett.
Genau.
Und da finde ich es halt super spannend, ist da ein Unterschied zwischen dem, wie sich zum Beispiel Silent Inflammation auf die Männer auswirkt oder auf die Frauen und vielleicht auch hormonell bedingt nochmal ein Unterschied ist?
Ja, also generell muss man natürlich sagen, muss man eigentlich die Menschheit wirklich unterteilen in Männer und Frauen, genau, und kann die beiden nicht über einen Kamm scheren. Das sind natürlich dann doch viele relevante Unterschiede im System. Also natürlich schon mal generell im Hormonsystem. Und das ist alles so miteinander verzahnt, dass das natürlich eine Rolle spielt. Und auch das Hormonsystem und dann auch die Veränderung der Hormonspiegel im Laufe der Zeit wirken sich natürlich auch aufs Immunsystem aus. Ja. Generell ist es auch so, dass die Frauen ein etwas anderes Immunsystem haben als die Männer. Also das heißt, Frauen haben scheinbar eigentlich ein Immunsystem, was mit mehr Power tatsächlich wohl reagieren kann.
Okay.
Also das heißt, leichter hochfährt, was natürlich auf der einen Seite gut ist in der Infektabwehr, auf der anderen Seite aber dann tatsächlich eher die Frauen prädisponiert für die Entwicklung zum Beispiel von Autoimmunerkrankungen. Ja,
interessant, okay, ja, weil also, es nicht reguliert wird wieder.
Genau, also das heißt, bei nahezu allen Autoimmunerkrankungen sind die Frauen 2- oder 3-mal häufiger betroffen im Endeffekt als die Männer. Ja, bei der Silent Inflammation hat man es jetzt noch nicht so im Detail herausgearbeitet, wie da vielleicht dann ganz langfristig auf viele, viele Jahre die Unterschiede sind. Aber auch da ist natürlich davon auszugehen, dass schon ein Unterschied besteht und wahrscheinlich die Frauen eher zu der Silent Inflammation dann neigen als die Männer.
Das ist total spannend, weil man geht ja immer davon aus, dass sich gar nicht so viel unterscheidet, aber beim Immunsystem natürlich macht natürlich Sinn, wahrscheinlich wegen Kinderkriegen, dass sie halt das unfassbar hochregeln können. Aber sehr spannend, das wusste ich nicht. Also dass das dann für die, dass sie da einfach ein bisschen mehr Risiko haben als für Männer, weil es dann das Immunsystem sich nicht mehr einfangen lässt. Das hast du so schön beschrieben.
Ja, genau. Also was ja auch ganz interessant war jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie, die Corona-Impfung war ja doch für viele Patienten ganz akut erstmal eine relativ starke Belastung, weil natürlich das Immunsystem auf den Impfstoff erstmal mit einer starken Antwort reagiert hat. Und das war mehr ausgeprägt tatsächlich bei den Frauen als bei den Männern, weil da einfach auch eine stärkere Immunantwort einfach war und dann auch mit mehr akuten Nebenwirkungen auf die Impfung. Und was mir nochmal ganz wichtig, also wir haben ja gesagt, Ernährung ist ein wichtiger Faktor, dann chronischer Stress. Dann haben wir natürlich auch schon mal so ein bisschen angesprochen, Bewegung, dass vielleicht sogar exzessive Bewegung und körperliche Belastung zu viel sein könnte. Ja. Aber Bewegung an sich ist natürlich auch ganz wichtig und ein Bewegungsmangel ist auch ein Risikofaktor für eine Silent Inflammation. Und so wie auch das Fettgewebe quasi als Drüse gesehen werden könnte, ist es tatsächlich so, dass auch die Muskulatur Enzyme freisetzt. Und man könnte auch sagen, unsere Muskulatur ist eine Drüse. Das sind dann die sogenannten Myokine, die da freigesetzt werden. Und die haben eben auch einen antientzündlichen Effekt. Also das heißt, durch eine Beanspruchung unserer Muskulatur und auch einfach durch die Menge an Muskulatur, die wir haben, können wir praktisch die gesundheitsfördernde Drüse Muskulatur unterstützen und dann eben auch was zum Beispiel gegen eine Silent Inflammation tun.
Ja, Wahnsinn. Gibt es noch verborgene Treiber, sowas zum Beispiel, Luftverschmutzung und Lärm gehen auf, also Lärm geht natürlich direkt auf Stress. Luftverschmutzung kann ich mir vorstellen, dass man Toxine einatmet und dadurch auch den Körper wieder unter leichte Entzündung setzt. Dann das Thema, ich sag mal, Schlafapnoe, zu wenig Schlaf wegen Schichtarbeit wird auch spannend. Und ein ganz spannender, den ich finde, auf den man immer zu wenig kommt, ist das Thema Zahnfleischentzündung, also Parodontitis. Ob das damit zu tun hat.
Genau. Also fangen wir mal vorne an. Also es gibt natürlich exogene Toxine, Umweltbelastungen. Da muss man natürlich sagen, also über Jahrmillionen hat sich ja das Entgiftungssystem des Menschen eigentlich darauf eingestellt, wir müssen Stoffwechselprodukte entgiften, die eben natürlicherweise anfallen. Also Abbau von Proteinen, Abbau von Kohlenhydraten, Abbau von Fetten. Und über Jahrmillionen gab es ehrlich gesagt ja nicht so viele exogene Toxine. Ja, da gab es dann vielleicht mal irgendwelche Pflanzenstoffe, die aufgenommen wurden. Das war aber noch sehr beschränkt. Jetzt während der Industrialisierung ist die Exposition gegenüber potenziellen exogenen Toxinen natürlich sprunghaft angestiegen. Also das heißt, wir haben jetzt Pestizide, wir haben Luftschadstoffe, wir haben Mikroplastik, wir haben Lebensmittelzusätze, sodass allein durch diese umfassende Belastung es dazu kommen kann, dass die Entgiftungssysteme des Menschen dann tatsächlich doch etwas überlastet werden. Ja. Das ist dann auch individuell wieder sehr unterschiedlich. Da spielt auch wieder der Lebensstil natürlich eine Rolle. Klar. Die individuelle genetische Ausstattung mit den Entgiftungsenzymen. Aber es kann eben immer wieder zu Überlastungen kommen. Und das triggert dann auch eine Silent Inflammation natürlich, weil das im Endeffekt auch eine Entzündungsreaktion auslöst. Also das heißt, diese Umweltbelastungen sind ganz wichtig und dann kommen natürlich noch Belastungen dazu, wie Rauchen zum Beispiel, Alkohol, Drogen.
Also Alkohol, Drogen, Rauchen sind auch alle Stressen. Das Immunsystem erzeugen direkt wahrscheinlich Entzündungen im Körper.
Genau.
Und Belastungen im Körper noch mehr.
Ja. Kann man auf jeden Fall so sagen. Natürlich macht auch immer die Menge das Gift, aber im Prinzip Nikotin ist auf jeden Fall was Entzündungen im Körper eben im Sinne dieser Silent Inflammation fördert. Auch der Alkohol dann, wenn es nicht nur kleine Mengen sind, man muss ja nicht total asketisch leben. Aber diese Umweltbelastungen spielen auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Und auch da ist es so, dass man jetzt in der sogenannten funktionellen Medizin, man kann immer mehr eigentlich messen, man erkennt immer mehr Zusammenhänge Und das ist jetzt auch nicht streng genommen nur im naturheilkundlichen Bereich angesiedelt, sondern das sind natürlich die Übergänge Schulmedizin, wissenschaftliche Erkenntnisse, naturheilkundliche Ideen und Ansätze sind dann natürlich sehr fließend. Und da wird sich auch jetzt in den kommenden Jahren noch ganz, ganz viel tun und auch das Bewusstsein sicherlich verändern. Und da ist gerade eine richtige Dynamik und Entwicklung drin.
Das glaube ich.
Genau. Aber wir haben ja vorhin gesagt, Umwelttoxine, das ist mal das eine. Dann haben wir auf jeden Fall gesagt, gibt es denn vielleicht noch andere Schleimhautprobleme? Ja? Mhm. Und natürlich ist es so, es gibt nicht nur eben das Leaky Gut-Phänomen jetzt im Darm, sondern natürlich kann es auch chronische Schleimhautbarrierestörungen geben, zum Beispiel im Bereich der Mundschleimhaut. Ja, und auch da haben wir natürlich verschiedene Faktoren, eine Parodontitis oder irgendwelche Implantate, die lokale Reaktionen auslösen, können dann im Endeffekt auch eine Eintrittspforte darstellen für Stoffe, die man eben lieber nicht im Körper hätte. Auf jeden Fall. Und dann eben von dort ausgehend auch eine Silent Inflammation im ganzen Körper dann triggern können.
Wie sieht es aus in dem Kontext mit toten Zähnen, also wurzelbehandelte Zähne? Ist das ein Thema oder ist das eher kein Thema?
Also insgesamt ist es auf jeden Fall ein Thema und da gibt es tatsächlich dann auch heutzutage schon wirklich spezialisierte Zahnärzte tatsächlich. Ja. Die sich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigen. Das ist quasi nochmal fast schon eine Wissenschaft für sich.
Ja.
Und da spielen eben chronische Infektionen eine Rolle, dann eventuell eben tote oder wurzelbehandelte Zähne im Endeffekt, Implantate können eine Rolle spielen. Und das heißt, da lohnt sich's dann schon, wenn man eben so eine Problematik hat und dann vielleicht auch weiß, okay, da könnte potenziell ein Störherd sein, wenn man es so nennen möchte, dass man sich das dann auch fachkundig eben anschauen lässt.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, sich das fachkundig anschauen zu lassen. Deswegen ist es auch so wichtig, da gehen wir nämlich im zweiten Teil nämlich darauf ein, weil ich würde sagen, wir haben jetzt einmal definiert, was ist denn eigentlich Silent Inflammation? Wie können wir das erkennen, welche Auswirkungen hat das und dass es tatsächlich nichts ist, was man ignorieren sollte. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir im nächsten Teil unseres Podcasts, kommen wir nämlich dann drauf, wie können wir das Ganze messen, frühzeitig erkennen und vor allem, wie können wir auch dagegen vorgehen. Du hast ja schon ein paar Teaser, sag ich mal, gelassen, dass du gesagt hast, man kann mit Lifestyle da was machen. Und deswegen würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir einen Break und freut euch gerne auf die nächste Episode. Das heißt, ihr wisst jetzt, worum es geht. Ihr wisst jetzt, Silent Inflammation ist nichts, was man einfach so still liegen lassen kann, sondern es ist wirklich etwas, wo man sich mit beschäftigen muss. Das habt ihr jetzt schon mal getan. Und in der nächsten Episode gehen wir darauf ein, wie wir das Ganze messen können, dann auch wirklich wissen, wo wir stehen und dann natürlich auch dann dagegen vorgehen können, um diese Symptome oder ich sag mal so, um vor allem die Silent Inflammation dann auch nachhaltig zu lösen und dann ja sich zu schützen vor den chronischen Folgen, die es haben kann.
Ja.
Das ist natürlich was sehr, sehr Spannendes. Deswegen kann ich nur sagen, vielen Dank, Robert.
Gerne.
Und wir würden freuen uns natürlich, wenn ihr Spaß habt beim Zuhören. Deswegen lasst gerne ein Like, einen Kommentar und auch ein Abo da. Das würde uns natürlich sehr freuen. Und wir sagen dann bis zur nächsten Folge von Schulmedizin trifft Naturheilkunde. Und wir wünschen euch noch einen sehr gesunden Tag. Bis später.
Bis dann. Tschüss.
Ganz wichtig, wir machen hier einen Informationspodcast und keine direkte ärztliche Beratung. Das heißt, alle Empfehlungen, die Sie hier in dem Podcast hören, alle Anweisungen, die Sie im Podcast hören, sind immer für Ihre individuelle Situation vorher mit Ihrem Arzt oder Therapeuten abzuklären. Da wir Ihre individuelle Situation nicht kennen, können wir nur allgemeine Empfehlungen geben, die wir natürlich aus dem fachlichen und wissenschaftlichen Kontext kennen, aber diese könnten für Ihre individuelle Situation vielleicht nicht die richtige sein. Und deswegen ist es wichtig, diese immer nochmal mit Ihrem Arzt und Therapeuten abzuklären.
Das war's mit dieser Folge von Schulmedizin trifft Naturheilkunde. Werden Sie zum Partner Ihrer Gesundheit. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie gesund.